Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Verstehen die Investoren genug von MedTech? Darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Ja, aber die Frage mag man sich vielleicht durchaus wundern, weil es gibt ja doch viele Finanzinvestoren, die sich durchaus ausgeprägter Expertise rühmen würden und ich glaube auch nicht so ganz zu Unrecht. Wir wollen uns aber heute mal einem Marktsegment widmen, das unter dem Radar der meisten Fonds läuft oder darüber, je nachdem, wie man darauf blickt. Denn es gibt ja zum einen eine recht lebendige VC-Szene in dem Sektor und für große Mittelständler gibt es, darf man glaube ich sagen, ebenfalls einen aktiven M&A-Markt. Aber dazwischen, da gibt's eine Lücke. Das sehen zumindest meine beiden Gesprächspartner so und sie haben im Übrigen auch eine Idee, wer diese Lücke füllen könnte. Ich stelle euch beide gern einmal kurz vor. Mein Co-Gastgeber hat einen ziemlich abwechslungsreichen Lebenslauf als Berater und Investmentmanager, kennt sich dadurch mit Immobilien und Versicherungen genauso gut aus wie mit erneuerbaren Energien. 5 Jahre bei Bryan Garnier haben aus ihm dann einen reinrassigen M&A-Berater gemacht. Und parallel zur Gründung eines Biotech-Unternehmens hat Timo Peter dann seine eigene M&A-Beratung mit dem Namen Göttingen Corporate Finance in der gleichnamigen Finanzmetropole aufgebaut. Willkommen in der Runde, Timo.
Ja, hallo Bastian. Ich freue mich, dass ich hier wieder vorbeikommen durfte. 2. Runde.
Ja, genau. Ich freue mich auch. Für uns beiden ist es ja die erste, aber das erste Gespräch war schon ein spannendes. Daran hast auch du, Martin, teilgenommen. Ich stelle dich auch gern kurz vor. Dr. Martin Reimer widmet sich seit 10 Jahren intensiv dem MedTech-Sektor, ist Managing Director der Medical Valley GmbH. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht erzählst du uns zu Beginn einfach mal kurz, was dein Unternehmen eigentlich treibt.
Ja, hallo Bastian. Auch von meiner Seite schön, wieder hier zu sein. Wir sind letztendlich die Unternehmensberatungsplattform des deutschen Spitzenclusters Medizintechnik mit Sitz in Erlangen. Und letztendlich beschäftigen wir uns mit den Themen Business Development und M&A-Beratung für etablierte Medizintechnikunternehmen.
Das passt ja ganz gut zusammen. Das macht ihr auch, Timo. Jetzt seid ihr ja keine große Investmentbank, da tut man euch, glaube ich, nicht unrecht. Woher habt ihr mit den relativ überschaubaren Transaktionen, die ihr in dem MedTech-Sektor bislang gemacht habt, trotzdem dieses ganze Branchen-Know-how?
Genau. Und zwar, wir sind ja bewusst eine Partnerschaft mit dem Medical Valley eingegangen, weil wir gesehen haben, das ist eine vernünftige Arbeitsteilung. Das Medical Valley bringt sozusagen die Subject-Expertise mit, auch viel Zugang, Marktkenntnisse und Insights. Und was wir hinzufügen, ist einfach das Transaktionale. Wir können Fully-Fledged Sell-Side-Mandat durchführen, Buy-Side-Mandat, auch Kapitalerhöhung, Finanzierung strukturieren. Und da haben wir entschieden, schon vor einigen Jahren, wir gehen das mal zusammen an. Und müssen bis jetzt sagen, dass wir da komplementär sind und synergetisch. Und damit eine klare Rollenverteilung, die hat sich so ganz, ganz normal gefunden. Und da haben wir eine sehr schlagkräftige Kooperation, ein schlagkräftiges Team geformt, mit dem wir jetzt im Small-Cap-Bereich unterwegs sind. Im MedTech-Bereich und wir wandern auch so ein bisschen langsam rein in den Industrial-Bereich, weil das manchmal auch ein bisschen fließender Übergang ist.
Wie kann ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Wer macht und wer kann was?
Naja, also was wir als Spitzenklasse gemerkt haben, speziell eigentlich seit Corona, ist, dass die Investitionsbereitschaft der Finanzindustrie in Richtung Gesundheitssektor allgemein extrem zugenommen hat. Und wir mit Anfragen konfrontiert waren, die es vor, sagen wir mal, 7 bis 10 Jahren in dem Feld noch nicht gab. Wir haben entsprechend natürlich qua dessen, was wir tun, eine sehr, sehr große Sektorexpertise. Also was ist der Gesundheitsmarkt generell? Was ist der Medizintechnikmarkt? Da können wir sehr, sehr gut Hilfestellung leisten, schon seit vielen, vielen Jahren. Was uns wiederum gefehlt hat, ist eben diese prozessuale Komponente, also nicht nur das Finden von potenziellen Käufern und Verkunden, das Zusammenführen, sondern auch den Prozess durchzuführen. Daher war es für uns natürlich extrem wichtig, da einen Partner zu haben, wie Timus Unternehmen, um wirklich letztendlich die komplette Wertschöpfungskette in dem Bereich anbieten zu können. Und wir tun das Ganze jetzt tatsächlich gemeinsam seit, schauen uns Fragen an, ich glaube, ja, seit gut vier Jahren.
Ja.
Wir kennen uns auch schon länger aus anderen Medizintechnik-Themen. Also sagen wir, das ist eine Kooperation, die über viele Jahre gelaufen ist und einfach auch gewachsen ist. Und sagen wir klassisch eigentlich über Buy-Side rangetastet ans Thema und mittlerweile aber auch wirklich auf der Sell-Side aktiv. Und wir merken einfach beide, dass tatsächlich im Gesundheitssektor nach wie vor eine große Nachfrage einerseits zwar herrscht, seitens auch der Finanzindustrie, wir aber eben zusehends auch merken, dass Angebot und Nachfrage oft nicht so harmonisiert, wie es vielleicht harmonisieren könnte.
Okay, da sprechen wir gerne gleich nochmal drüber. Also ich nehme mal mit, der eine kennt den Markt in- und auswendig und der andere weiß, wie man am Ende den Ball über die Linie drückt.
Ja. Perfekt ausgedrückt, würde ich sagen.
Ja, genau. Also,
na, das ist doch schön, dann habe ich das verstanden. Noch nicht ganz verstanden habe ich, Martin, was ist MedTech eigentlich? Was umfasst es aber auch nicht? Wie gehört es in diesen großen Bereich Healthcare rein?
Also, sagen wir, der Gesundheitsbereich an sich oder Healthcare, reden wir mal von Healthcare, ist jetzt ja kein neues Investitionsthema für die Finanzindustrie. Man denkt jetzt da unter Healthcare, fasst man zusammen das Thema Pharmaceuticals, Medizintechnik und auch das Thema Dienstleistungen im Medizinbereich, also medizinische Versorgungszentren etc. pp. In dem Bereich Medizintechnik tatsächlich ist letztendlich Hardware und Software von technologischen Gerätschaften, die an oder auch im Patienten zur Anwendung kommen. Und dieses Investitionsfeld ist jetzt im Vergleich zum Thema Pharmaceuticals, wenn ich den kompletten Healthcare-Bereich anschaue, noch relativ neu.
Die am oder im Patienten zur Anwendung kommen. Das klingt nicht so richtig gut, klingt auch nicht, als hättest du das erste Mal gesagt, aber wir können uns was darunter vorstellen. So, jetzt hatte ich gesagt, ihr habt es ja auch erzählt, konzentriert euch schon ein paar Jahre darauf. Erzählt mal ein bisschen aus eurem Erfahrungsschatz. Ihr habt sowohl auf der Buy-Side als auch auf der Sell-Side beraten. Was sind das für Transaktionen gewesen?
Also wir sind gleich sehr, sehr groß eingestiegen, wenn ich an unsere Größe der Kunden denke. Unser erstes Buy-Side-Mandat, jetzt muss ich mal gucken, wir haben relativ schnell zwei Buy-Side-Mandate gewonnen, wo wir bis heute sehr, sehr glücklich sind. Das ist einmal für einen großen PE aus Deutschland, aus Grünwald, was hier verwaltet irgendwie zwischen 1 und 2 Milliarden Euro. Und dann inhabergeführtes Unternehmen aus Bayern mit über 1 Milliarde Umsatz. Und das Schöne war, dass wir Buy-Side aus zwei Blickwinkeln kennengelernt haben, nämlich aus Blick eines Finanzinvestors und einmal aus Blick eines Strategens. Und diese beiden Prozesse laufen tatsächlich bis heute, sind auch verlängert worden. Der scheint glücklich mit uns zu sein. Und das, da haben wir dann zusammenarbeiten mit Unternehmen, also mit Investoren PE gelernt, mit einem Vertical, mit einem Portfoliounternehmen, das eine Buy-and-Build-Strategie durchführt und dann auch die Denke von einem Strategen. Und das war, ich denke, da spreche ich für uns beide, auch mit unserem Alter nochmal eine sehr interessante Lessons learned. Also viel Neues für uns dabei. Es hat uns großen Spaß gemacht. Wir haben da sehr deutlich gemerkt, wir können beide sehr gut bedienen und dass die happy sind mit den Resultaten. Und dann ist auch noch ein von einem großen Corporate mit über 4,5 Milliarden Umsatz auch noch ein Mandat letztens dazugekommen. Und das heißt, wir sind in der Zusammenarbeit im Buy-Side gestartet und da hat auch vor allem die Marktkenntnisse von Medical Value und vor allen Dingen auch das globale Netzwerk geholfen. Man muss ja auch die Geografie betrachten. Jetzt habe ich mal davon gesprochen, wir hatten so zwei verschiedene Klienten. Der eine hat sich in Europa aufgehalten und der andere, das war ein globales Mandat und das ist noch ein globales Mandat, also von den USA bis nach Malaysia. Und da war sicherlich das Medical Value Netzwerk von großem Vorteil und natürlich auch, dass ich viel Cross-Border gemacht habe in der Vergangenheit. Ich war viel in den USA und Asien und da muss man natürlich auch im Verhandeln und in der Mentalität viel soziale Intelligenz an den Tag legen. Und dann sind wir wirklich erst nach über 2, 2,5, 3 Jahren zu den ersten Sales-Side-Mandaten gekommen. Und was da auch schön ist, gleich eine inhabergeführte Unternehmung, die wir momentan veräußern im MedTech-Bereich und auch ein Carve-Out. Und da haben wir nochmal im Bereich Carve-Out, da habe ich auch nochmal ein bisschen was gelernt, habe ich vorher, muss ich mal überlegen, ein bisschen was gemacht. Und für uns auch erkannt, dass es auch ein spannendes Segment ist, wo ich glaube, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr machen werden. Und ich glaube, wir werden auch mehr KV sehen in der näheren Zukunft.
Sagen wir, das Befruchtende in der Situation war vor allem auch das, dass wir jetzt, also wir haben zwei verschiedene Investorentypen kennengelernt von Anfang an. durch die jeweiligen Suchprofile haben wir aber letztendlich auch die komplette Unternehmensbandbreite, die Sie jetzt im Medizintechnikbereich tümmelt, kennenlernen dürfen. Da als Hintergrund, man muss wissen, dass circa, ja, würde sagen, 93% tatsächlich, die Zahl haben wir vorhin noch nicht geguckt. 93% Mittelstand, also kleine mittelständische Unternehmen im Bereich Medizintechnik in Deutschland aktiv sind. Das heißt, wir reden da von Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Das ist letztendlich, was wir dann wiederum an Unternehmen kennenlernen durften im letzten Jahr. Es ist ein Spiegelbild dessen. Man hat Unternehmen, die für sich gesehen in vielen Bereichen oder in ihrer Nische durchaus auch Marktführer sind. Aber letztendlich schwimmen sie immer so ein bisschen Investoren aus der Perspektive des Investors etwas unter dem Radar. Und das hat uns zu zwei Punkten geführt. Einerseits zu sagen, wenn unmittelbar kein Käufer ins Auge sticht, dann entweder dann doch eigentlich auf die Seite des Unternehmens zu wechseln und zu sagen, wir suchen gezielt für dich den passenden Käufer. Und das führt uns letztendlich auch zu dem Thema heute. Wir sind eben schon der Meinung, dass auch für Unternehmen, die vermeintlich unter dem Radar schwimmen, genügend potenzielle Käuferoptionen bestehen.
Das heißt, diese Unternehmen suchen nicht frisches Geld, sondern sie suchen einen neuen Gesellschafter.
Ja, richtig. Und also das ist, sag ich mal, oft so ein bisschen das, glaube ich, wo auch ein gewisses Missverständnis herrscht, sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite. Wenn jetzt, sage ich mal, der Unternehmer eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens irgendwie hört, okay, Einstieg eines Investors, denkt halt erstmal ans Kapital, der hat aber eigentlich im Zweifelsfall noch ganz andere, sage ich mal, Painpoints, die er gerne bedienen möchte. Und
das, was ist das zum Beispiel? Ja,
das Thema Rekrutierung von Fachkräften, das Thema Unterstützung bei der Digitalisierung, und natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, die Internationalisierung. Es sind begrenzte Ressourcen in den Unternehmen. Den einheimischen und auch den europäischen Markt, den Medizintechniksektor, den beherrscht man normalerweise recht schnell, weil er eine überschaubare Größe hat. Aber wenn es dann zu den dicken Fischen geht, sprich USA und China, da stoßen die meisten halt sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Und das ist etwas, was tatsächlich von den wenigsten Unternehmern, die sich jetzt nicht explizit mit diesem Thema M&A schon mal irgendwie beschäftigt haben, einem Finanzinvestor im Zweifelsfall gar nicht zuordnen, dass er auch diese Themen covern kann.
Genau, also wenn ich da vielleicht nochmal reinspringe, ich fasse das für mich immer mit zusammen, dass ein Kapitalgeber, also der ist ja ein Partner und ihn nur als Kapitalgeber zu bezeichnen, das wird ihm natürlich nicht gerecht, ist für mich immer dieser Dreiklang aus Wachstum beschleunigen, Organisation belastbar machen und die Eigentümerfrage lösen. Und was immer mit einem Anteilskauf auch verbunden ist, sehr, sehr häufig, was wir zumindest sehen in unserer Realität ist, das geht auch immer mit einem Investment einher. Mhm. Also nicht nur ein Verkauf von Anteilen, der Eigentümer, der Alteigentümer, sage ich jetzt mal, das Geld fließt ja in die Handtasche. Nein, es wird dann auch immer in die Company investiert. Also wir haben ja in den Sales-Side-Prozessen, die Planung, die wir erstellen, ist ja auch immer gleichzeitig ein Investment-Case. Das heißt, dass das ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Und da merken wir, dass auch gerade auf Seiten des Mittelstandes, da sind wir dabei, noch ein bisschen mehr für Verständnis zu sorgen und zu sagen, das ist eigentlich kein Verkauf. Das ist etwas, wo dein Unternehmen weiterhin Arbeitsplätze sichert, wettbewerbsfähig bleibt und auch internationalisiert, weil du bisher deine ganze Kapazität zum Beispiel auf die MDR verwandt hast. Das braucht halt unheimlich viel Energie und Kraft und dann entstehen Reibungsverluste. Da bleibt da manchmal einfach nicht genug Attention übrig, um dann noch zu sagen, ja, wir wollen in die USA oder in die MENA-Region rein, gerade ein bisschen kritisch natürlich. China ist vielleicht auch ein bisschen, wird immer mehr ein rotes Tuch, aber diese Internationalisierung ist ein großes Thema. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, und aus meiner Wahrnehmung habe ich das bisher noch in keiner Branche gesehen, viele kleinere Unternehmen, auch unter 10 Millionen Umsatz, bei 5 Millionen Umsatz, die schon sehr stark internationalisiert sind zum Teil. Aber das sind eher noch ein bisschen die Ausnahmen.
Okay, das heißt, es sind also dann aber auch schon reife Unternehmen mit erprobten Produkten, die für Venture Capital nicht mehr in Frage kommen oder das im Zweifel auch gar nicht wollen.
Genau. Ja, absolut. Also
ganz, ganz oft Unternehmen, die wirklich in ihrer Nische schon ihren Markt gefunden haben und eigentlich jetzt auch aber, sag ich mal, organisch an einen gewissen Peak gekommen sind. Und für sich selber zwar schon durchaus vielleicht realisiert haben, dass anorganisches Wachstum eigentlich jetzt der nächste Step in der Wachstumsstrategie sein könnte, aber die Umsetzung dessen oder die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage selber nicht hinbekommen. Aus der Perspektive jetzt des potenziellen Verkäufers. aus der Perspektive des Käufers, und das ist ja, um auch wieder elegant den Bogen zu unserem Thema zu bekommen, ist aber letztendlich tatsächlich auch, dass viele, gerade kleinere Firmen, Timo hat das ja angesprochen, mit Umsatzzahlen von unter 10 Millionen halt sehr, sehr schnell, wenn ich jetzt vom klassischen PE ausgehe, halt einfach unter Tisch fallen. Und damit, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial verschenkt wird, was es sich durchaus lohnen würde, auch mit einem zweiten und dritten Blick drauf, einfach sich mal Gedanken zu machen, welche Passfähigkeit gäbe es dafür? Oder gibt es außer dem PE andere potenzielle Käufer, die für so ein Unternehmen in Frage kommen?
Okay, lasst uns vielleicht vorher noch mal ein bisschen gucken, warum das nicht so ein ganz einfaches Marktsegment ist. Was ja offenbar der Fall ist, zumindest habe ich das von euch gelernt. Wir haben gesehen, dass die Unternehmen strategisches Kapital und strategisches Know-how gut gebrauchen können. Das scheint aber nicht so einfach zu sein, das auch hinzubekommen. So, lass uns diese Unternehmen noch mal ein bisschen besser verstehen. Was sind das für Leute, die diese Unternehmen führen? Also wir haben in vielen Branchen die, ich sag mal, diese müden Unternehmer, die einfach jetzt durch Corona, durch geopolitische Herausforderungen, durch eine Digitalisierungsphase, jetzt noch KI gegangen sind oder gehen müssen und einfach irgendwann keine Lust mehr haben. Gibt es das in dem Segment auch? Ist das ein Verkäufersegment? Und wenn ja, sind das Unternehmen, die in dieser Größenordnung eine zweite Reihe aufgebaut haben, wo es auch ohne sie geht? Oder schreckt das nicht möglicherweise an?
Ich meine, it's a people business. Jetzt haben wir mal ein bisschen so über Rationalitäten gesprochen auch. Und wenn du fragst, was macht die Sache so komplex, dann sind es letztendlich die Unternehmerpersönlichkeiten. Und da gibt es sicherlich ein paar Archetypen. Und das, glaube ich, auch fair zu sagen, wo wir immer häufiger drauf treffen. Und es ist einfach, also nur eine nüchterne Feststellung ist schon auch der Unternehmer, der sagt, ich bin einfach jetzt auch ein bisschen müde und ausgelaugt. Ich habe das Unternehmen bisher hier halt gepusht. Und jetzt möchte ich mir halt Gedanken machen um eine Übergabe. Aber natürlich haben wir auch genauso den Unternehmer, der ist 66 und sagt, ich habe hier noch 6.000 Quadratmeter Grundstück gekauft und nächste Woche beginnen die Bauarbeiten und dann drehe ich hier noch ein ganz großes Rad. Und da muss man natürlich dann auch, fühlt man sich vielleicht auch mal ein bisschen verpflichtet, dann einzuwirken und zu sagen, okay, das ist alles total super und was hast du denn noch so danach gedacht halt? Den muss man ja so ein bisschen abholen. Und ich denke, ist es das, was du eben angesprochen hast, eine große Herausforderung, und ist halt das Keyman-Problem. Du hast den einen, manchmal hast du die zwei auch, ja, manchmal verwandt, manchmal haben sich zwei Geschäftsführer, zwei Vorstände gefunden, aber du hast dann Schwächen in der zweiten Management-Ebene, wenn die überhaupt da ist, also in der Ebene unter dem Vorstand, unter der Geschäftsführung, und die tragen ja auch so ein Geschäft, das sind ja die Operations tragen, jeden Tag, und das ist dann schon etwas auch, also kann man nicht kompensieren, also die Situation ist ja dann, wie sie ist, wenn wir das in einer, also ich nenne das auch Vendor Due Diligence, wenn wir uns Unternehmen angucken, dann haben wir einen ganz starken Fokus auf die Menschen, auf die Persönlichkeiten, weil wir uns immer fragen, wie präsentiert er auch seine Unternehmung, können wir auch mit dem zusammenarbeiten, wenn man dem rein Wein einschenkt in Bezug auf Bewertung und Transaction Readiness, ja, also ein Hobby von mir ist so das Alpha erhöhen bei Unternehmen, das ist immer eine sehr gefällige Spielwiese, wo ich viel häufiger gerne anfangen möchte, bevor es überhaupt zur Transaktion kommt. Und da möchten wir natürlich auch eine gewisse Offenheit, Kritikfähigkeit und auch eine gewisse Dynamik noch sehen.
Okay, also der Unternehmer als Typ kann ein Stolperstein sein. Das, glaube ich, haben wir in allen Branchen, muss man ja ehrlich sagen. Gibt aber ja auch ein paar Besonderheiten in dem Segment. Also wenn wir uns jetzt mal in die Rolle eines potenziellen Käufers, eines Finanzinvestors versetzen, dann hat der Fonds, der läuft, machen wir mal 7, 8 Jahre. Theoretisch könnte der 7 Jahre halten, de facto will er eigentlich 3 bis 5. 5 ist schon ganz schön viel. So, wie passt das zu den Geschäftsmodellen der Unternehmen? Es gibt ja sowas wie Produktzyklen. Ist das auch ein Thema oder passt das eigentlich ganz gut übereinander?
Tatsächlich ist das so, dass unsere geteilte Wahrnehmung der letzten Zeit ist, dass wir auf Unternehmer stoßen, das ist dann so mehr Altersintervall so 50 bis 60. Auch eher ein bisschen größere Unternehmen. Ich sag mal, jetzt sind wir so im Intervall ab 20 Millionen Euro Umsatz auch angekommen. Und da muss man sagen, dass die klassische Vorlebenszeit von 10 Jahren, dass das insgesamt nicht ausreicht. Also wenn die so in Jahr 2 bis 4 dazukommen und dann sagen die, wir haben hier noch ein Projekt am Laufen, das sind zum Teil dann auch Zyklen von 8 bis 15 Jahre. Also ja, stoßen jetzt auch schon in einem Einzelfall mal ein richtig großes Umsatzsegment vor. Also wenn nötig von 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist eine Industrieholding in 3 Länder, die beschäftigt 1.500 Menschen. jetzt nicht den Umsatz pro Kopf ausrechne, das macht keinen Sinn, weil wir eine Produktion auch in China haben, das verzerrt das Bild. Aber wenn ich dem jetzt sage, das Gespräch haben wir schon geführt, also ich habe ihm gesagt, das sind die verschiedenen Möglichkeiten und es ist auch gut angekommen. Der Unternehmer selber ist sehr erfahrener Unternehmer, bemerkenswert, hat die Unternehmung aus dem Geschäft seines Vaters hochgezogen. Und er kennt sich halt mit dem Kapitalmarkt, mit Private Equity nicht aus. Da ist das einfach so, dass er sagt, das reicht mir von der Zeit nicht aus. Ich habe hier noch Ideen, das ist eher so, da denke ich über die nächsten 12 bis 15 Jahre nach. Und dann haben wir gesagt, naja, dann da würden wir eine Evergreen-Struktur empfehlen, also vielleicht eine andere Industrieholding, börsennotierter Investor oder PE-alike, der sagt, ich habe hier kein offenes Ende, also du kannst dich noch komplett austoben, wir helfen dir, deine Weak Spots zu beseitigen. Und wir machen auch das Financial Engineering für dich, für deine Zukäufe, weil der natürlich den Plan hat zuzukaufen, der möchte seinen Umsatz verdoppeln. Und wir arbeiten gerade hart daran, uns beweisen zu dürfen, dass wir den Unternehmer dort begleiten. Das wäre also auch für mich persönlich große Genugtuung, ein bisschen auch ein Ritterschlag, da mitwirken zu dürfen, auch für mich eine Herausforderung. Und da sehen wir nicht nur in diesem Fall, sondern auch aus anderen Gesprächen, dass viele Unternehmen aus meiner Meinung größeres Interesse zeigen, wenn man über Evergreen-Strukturen spricht. Vielleicht auch einfach, weil sie weniger die Wahrnehmung haben von Druck, was manchmal aufkommen kann. Weil wenn wir über PE sprechen, dann merkt man schon, dass der Gesichtsausdruck verändert sich dann ganz ein bisschen, wenn man über das Framing spricht, was ein PE auch mitbringt. Aber es bringt ein Stratege genauso mit. Und im Zweifelsfall ein Stratege ist noch starrer. Und wir verkaufen die meisten Targets an Strategen. Also da haben wir ein bisschen, würde ich mal sagen, super Expertise und Zugang entwickelt. Transaktionsvolumen ist auch meistens erstmal ein bisschen höher bei Closing, das ist auch nicht so schlecht. Aber eine Strategie ist natürlich noch viel stringenter. Also der zwingt ja noch viel länger in den Korsett rein. Und da setzen wir jetzt auch ein bisschen stärker auf Ansprache von Evergreen-Strukturen, um dem gerecht zu werden.
Okay, da sind wir dann jetzt mal auf die Käuferseite gewechselt. Lass uns noch mal ein bisschen auf der Verkäuferseite bleiben. Was hat man eigentlich anzubieten? So, vielleicht kannst du, Martin, noch mal ein bisschen uns in die Geschäftsmodelle einführen. Da gibt's ja auch viele regulatorische Themen, also insbesondere auch so ein Thema wie Medical Device Regulation, wo man sagen muss, das schafft ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das lasse ich mir gerne mal von dir erklären, auch eine gewisse Unsicherheit im operativen Geschäft, die Finanzinvestoren grundsätzlich ja einfach nicht so gerne mögen.
Ja, das hat auch durchaus dazu beigetragen, dass auch die Margen in den letzten 2 bis 3 Jahren nicht die waren, die sich vielleicht auch die Finanzindustrie tatsächlich vom Medizintechniksektor erwartet hätte. Was das Zulassungsthema angeht, wie gesagt, das Zulassungsthema ist in dem Bereich tatsächlich sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Es gibt eine neue europäische Zulassungsnorm, die sogenannte MDR, die sämtliche Neuprodukte schon seit 2021, aber auch die Bestandsprodukte bis spätestens 2028 erfüllen müssen. Also alle Produkte, die weiter im Markt verbleiben sollen, müssen auf diese neue Regulatorik umgestellt werden. Das hat natürlich viel Kapital auch gebunden. Und das ist etwas, was sich natürlich in den Bilanzen, gerade der kleinen Unternehmen, natürlich extrem schnell niederschlägt und das Ergebnis entsprechend beeinflusst. Es hat zu einer großen Marktbereinigung insgesamt in der Unternehmerschaft geführt, weil viele Unternehmen mit, sag ich mal, wenig wettbewerbsfähigen Produkten durch die neuen Regulatorik einfach aus dem Markt gedrängt wurden. Und diese Marktbereinigung, die spüren wir eigentlich jetzt erst so richtig, wo wir schon sehen, okay, welche Unternehmen gibt es überhaupt noch in spezifischen MedTech-Segmenten? Mir fällt jetzt unmittelbar zum Beispiel das Thema Prothetik oder Endoprothetik ein, da hat es viele Unternehmen auf gut Deutsch erwischt. Und diese Konsolidierung, die wir dort sehen, spielt natürlich eine gewisse Rolle einfach. Und das macht sich jetzt der ein oder andere Finanzinvestor natürlich ein Stück weit zunutze.
Gibt es denn diese Konsolidierung durch Marktaustritte über Insolvenzen oder auch durch Add-on-Geschäft, durch Strategen oder auch Finanzinvestoren?
Naja, es ist jetzt keine reine Konsolidierung durch Insolvenzen. Nicht falsch verstehen, aber es ist letztendlich eine Konsolidierung, einfach erkennbar, weil wiederum, da bin ich dann, wechsle ich wieder auf die Verkäuferseite, viele Unternehmer einfach jetzt erkennen, sie schaffen es alleine nicht und müssen sich am Ende des Tages irgendwie extern Support besorgen, um weiterhin am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Und das ist letztendlich genau die Marktnische, die wir uns natürlich in dem Fall auch zunutze machen, weil es so auf beiden Seiten gibt es eine gewisse Übersetzungsleistung, die getätigt werden muss. Wir müssen einerseits dem Unternehmer, du hattest vorher nach den Unternehmertypen gefragt, natürlich, es gibt den Müden, es gibt aber auch den total Engagierten, der natürlich total Bock hat, auch weiter zu machen. Ja. Was alle irgendwie ein Stück weit vereint, es ist immer schwierig, alle über einen Kamm zu scheren, aber grundsätzlich, was wir schon merken, gerade in diesem Segment der Umsatzklasse kleiner 10 Millionen, dass man erstmal erklären muss, was gibt's denn überhaupt für Investoren? Es gibt den Finanzinvestor, es gibt den Strategic Buyer. Dazwischen gibt's ja auch einen gewissen Graubereich, ja. Und das sind, sag ich mal, das ist diese gewisse Übersetzungsleistung, die wir hinsichtlich der Verkäuferschaft erstmal machen müssen. Und genauso müssen wir aber auch den Käufern erklären, hatte ich ja vorher schon kurz, bin ich drauf eingegangen, warum Unternehmen einer Größenordnung, die im Zweifelsfall nicht unmittelbar zu den KPIs passt, trotzdem total spannend sein kann, weil sie im Zweifelsfall einen Markt bedienen, der halt momentan oder mittel- und langfristig total am Boomen ist. Und die Übersetzungsleistung ist natürlich, dadurch ist das der Grund, warum sich letztendlich PEs Industry Advisor holen. Und das können wir natürlich qua unserer Marktexpertise dann wirklich gut bedienen, weil wir schon natürlich immer ein Auge drauf haben, okay, die ganzen Teilsegmente im MedTech-Bereich, wie entwickeln die sich, wo geht der Trend hin? Und sag ich mal, diese Übersetzungsleistung Richtung Käuferschaft müssen wir natürlich auch spielen können.
Gibt es denn in der Größenordnung von Unternehmen tatsächlich auch auf der Strategenseite ernstzunehmende Spieler? Wir haben ja hier Unternehmen, wenn ich es richtig verstehe, da reden wir über Profits im niedrigen einstelligen Millionenbereich. So, das kauft ja jetzt kein Strategen mit 5 Milliarden Umsatz. Also gibt es genügend wirklich mittelständische Unternehmen, die sagen, das könnte eigentlich ganz gut zu mir passen und ist von der Größenordnung her so, dass ich mir zutrauen kann, aber auch nicht so winzig, dass sich das für mich nicht lohnt.
Also wenn ich jetzt mal auf unsere Sales-Halt-Prozesse schaue und ich spreche jetzt mal über das Umsatzintervall 10 bis 20 Millionen Euro Umsatz, also da haben wir Interesse von Strategen aus den USA und da reden wir auch mit Unternehmen aus Europa, deren Eigentümer in Asien sitzen. Das sind Multi-Billion-Dollar-Companies und das ist halt so, was deren Rational ist, dass sie einmal vielleicht einen Weak Spot im IP- oder Produktportfolio kaufen können, statt selber zu machen. Dann ist es aber auch so, dass die sagen, wir haben Zugang zu einem sehr großen Markt, also zum Beispiel Indien. Indische Produkte im MedTech-Bereich haben jetzt nicht so eine hohe Reputation. Man bevorzugt eher Produkte aus dem Westen. Und dann gibt das einen sehr starken Leverage, weil was wir nämlich sagen, und das liegt mir eben schon so auf der Zunge, ich könnte es auch so sagen, diese 5 oder 10 Millionen Euro Firmen, das sind eigentlich 25 Millionen Euro Umsatzfirmen, weil die sind ein perfekter Playground für das PE-Playbook. Die haben ein mega geiles Produkt, die haben absolut krasses Know-how, die haben super deutsche Ingenieure, aber der Leverage des Sales und der Internationalisierung fehlt. Und so wird ein Schuh draus. Also ich habe ja lieber ein geiles Produkt, was auf dem Markt mit einem hohen Demand trifft, aber ich komme nicht in den Markt rein. Das Thema ist einfach Markteindringung, Marktpenetration. Das können die nicht. Und da sage ich ja, wow, das ist doch eine super Ausgangslage. Anstatt, dass ich ein Produkt habe, was am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist oder vielleicht sogar Katastrophe keine MDR-Zulassung bekommen hat. Ich denke mal, da lehne ich mich so aus dem Fenster. Ich glaube, ein Finanzinvestor würde sich damit ein bisschen schwerer tun, wenn er einen Flaw hat auf der Produktebene. Von daher sage ich ganz klar, die Strategen sehen wir auch. Also mit denen sprechen wir, jetzt vielleicht nicht mit den Mutterkonzernen, aber mit den Dependors in Europa. Aber die machen halt auch einen dreistelligen Millionenbetrag. Aber natürlich ist auch das, was du sagst, Bastian, das sind Multimilliarden-Dollar-Firmen, die sagen, wir akquirieren ab 100 Millionen Euro Umsatz. Das gibt es natürlich auch.
Aber vielleicht in Ergänzung dazu, Timo, wir sprechen ja auch oft drüber, wenn wir so unsere Optionen abwägen, was wir schon seit Jahren wirklich merken, und das ist jetzt auch keine Floskel, die ja letztendlich, wenn man auf aufmerksam Nachrichten hört, kriegt man es ja jeden Tag mit, sag ich mal, der Shift auch immer mehr von branchenfernen, Automotive ist hier der Elefant im Raum, der natürlich jetzt versucht, auch im Medizintechnikbereich Fuß zu fassen. Also diese Tendenzen, die spüren wir absolut. Und ja, auch für solche Unternehmen, auch für, wirklich für große Corporates, kann es absolut sinnvoll sein, sich ein Unternehmen zu kaufen, einen kleinen Mittelständler, der aber in seinem Bereich einfach absoluter technologischer Experte ist, der eine vernünftige 13.4 aus 5 Zertifizierung hat, das ist die Medizintechnik, Qualitätsmanagement die man erfüllen muss, der diese Norm erfüllt, der letztendlich auch sich über diesen ganzen Zulassungsprozess wirklich gut auskennt. Das kann ein absolut sinnvoller Anker sein, um einen ersten Footprint im Medizintechmarkt zu bekommen. Also die Tendenz, sich auch solche Firmen dann anzugucken, die ist definitiv da. Weil am Ende des Tages ist es ja auch so, wenn man jetzt wiederum dann auf die Seite der potenziellen Verkäufer wechselt, die Ohren wären natürlich schon sehr, sehr groß, wenn man jetzt wiederum dann als Vermittler sagt, pass auf, lieber Unternehmer XY, wir kommen hier von einem größeren Unternehmen aus dem Automotive-Bereich, aus dem Defense-Bereich, auch Defense darf man nicht vergessen, ist hochinteressiert im Medizintechnik-Bereich. Da gehen Türen mittlerweile auch auf, die wären wahrscheinlich vor ein paar Jahren eben nicht aufgegangen, sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite.
Also im Automotive-Bereich, der ist zum Teil die nackte Panik. Das ist einfach, was wir jetzt sehen, ist einfach nur der Beginn. Und es ist halt so, dass die Kunden, die Automobilhersteller, sehr anspruchsvolle Kunden sind. Und die sich im Automotive behauptet haben, über Jahre, über Jahrzehnte, die sagen, MedTech ist auch, also noch stärker reguliert. Da sagen die, da spüren die weniger einen Schmerz, diesen Übertritt zu machen von einem Markt, wo sie sehr anspruchsvolle Kunden haben, in einen Markt mit sehr hohen regulatorischen Anforderungen. Und so einen Fall betreuen wir auch, wo eine bewusste Entscheidung ist, aus Automotive rauszugehen, weil die Umsätze einfach sinken, also massiv sinken. Also lawinenartig sinken die Umsätze und auch aus dem Consumer-Bereich rausgehen, weil das Consumer, also diese bestimmte Kategorie, die bedienen, halt relativ margenschwaches Geschäft ist. Und schon fair zu sagen, dass das, ich weiß nicht, nennt man das Transformation, jedenfalls, dass da jemand, der gesagt hat, ein simples Beispiel, ich habe Luftfilter im Automotive-Bereich gebaut, jetzt baue ich Wasserfilter für den Medizinbereich und da habe ich auf einmal auch eine auskömmliche Marge. Weil die ganze Zulieferindustrie von den Automobilherstellern ja künstlich in der Marge begrenzt wird. Also die haben genauso viel Marge übrig, dass sie überlebt haben über 20, 30 Jahre. Deswegen gibt es auch die Fälle mit 7 Insolvenzen und die Unternehmen gibt es halt immer noch. Aber jetzt die nächste Insolvenz wird bei denen nicht mehr funktionieren. Also das ist halt durch, ganz einfach.
Jetzt geht ihr doch, Martin, und letzten Endes ihr dann auch beide zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch mit dem Argument an den Markt, dass ihr das potenzielle Käuferspektrum besser kennt als jeder andere, weil ihr so tief in dieser Branche verwurzelt seid. Wenn ich es recht verstehe, müsst ihr euch jetzt dann auch noch in ganz fremden Branchen verzahnen, damit ihr tatsächlich das komplette Käuferspektrum abdecken könnt.
Ja, aber das ist ja eigentlich was total Spannendes, weil, wie sagt man immer so schön, ne, jeder Topf findet am Schluss irgendwie auch einen Deckel. Und den Anspruch haben wir auch. Ich glaube,
absolut.
Wenn man einen hochregulierten Markt wie die Medizintechnik einigermaßen versteht, versteht man auch andere Technologiebranchen recht schnell, weil am Ende des Tages, Timo hat es ja schon gesagt, it's a people's business. Also man redet am Schluss, redet man mit Menschen. Und ich finde, der große Zauber, wir können ja gerne auch nochmal dann das Thema KI schweifen. Der große Zauber liegt ja darin, wie komme ich an einen Eigentümer ran, den ich persönlich ja noch nie kennengelernt habe. Ich habe mit dieser Personen, der noch nie irgendwie einen Austausch gehabt. Wie komme ich jetzt in die Situation, dass mich diese Person zügig wahrnimmt als jemand, der sich tatsächlich für ihn und sein Tun interessiert und dass er mir abnimmt, dass ich einen guten Lösungsvorschlag für ihn habe? Das ist der große Zauber. Und wenn man das einmal, glaube ich, verstanden hat, und wir reden da gerne davon, dass wir sehr hands-on sind, und ich finde hands-on, also möchte ich jetzt nicht mit hemdsärmelig übersetzen, sondern zugänglich, zuhörend zugänglich. Das ist das, was wir einem Unternehmer zu vermitteln versuchen, weil tatsächlich die Unternehmerschaft, über die wir uns jetzt hier hauptsächlich unterhalten, das sind Leute, die haben nicht jeden Tag mit der Finanzindustrie zu tun. Wollen sie im Zweifelsfall auch gar nicht. Sie wollen vielleicht ihre Firma verkaufen, aber sie wollen nicht zum Und sag ich mal, den Schmerz versuchen wir ihnen zu nehmen. Und ich glaube, dass wir mit dem, was wir an Projekten schon gemeinsam auch gemacht haben, was wir an Erfahrungen schon gesammelt haben, da wirklich mittlerweile eine sehr gute Ebene gefunden haben, um schnell Zugang und auch Vertrauen zu schaffen, dass solche Leute mit uns sprechen. Ja.
Also ich würde sagen, das ist vielleicht so mit das Positivste, was ich so rausnehme, ist halt, ich empfinde es halt als ein Geschenk, dass sich jemand dann auch wirklich öffnet. Wir haben ja Unternehmer dabei, die sagen uns dann in 30 Jahren Unternehmertum, sagen die, also ihr seid die Ersten, mit denen ich so über meinen Unternehmer geredet habe. Ich habe noch nie mein Unternehmen gepitcht. Ich habe es noch nie so vorgestellt wie euch. Und die abzuholen. Und wir sind halt, genau, nicht hemdsärmelig, aber wir sind einfach, was die dann sagen, ja, ihr seid halt irgendwie so grundbodenständig. Ihr sprecht eine verständliche Sprache. Ihr sagt, was ihr nicht könnt. Und ihr sagt mir auch direkt ins Gesicht, was Quatsch ist. Es gibt Leute, die das auch nicht verstehen, aber mit denen arbeiten wir auch nicht zusammen. Aber ich sag mal, ich bin ziemlich direkt so. Ich komme sehr schnell dann auch zum Punkt, wenn ich auch Dinge sehe. Und das ist eigentlich so vom Feedback her, was wir sehen, ist das super. Und nochmal, das ist noch in der Phase der Anmahnung, ja. Also über vieles, was wir jetzt gesprochen haben, das kommt erst dann in der Execution und am Ende. Aber entscheidend ist ja, man muss dann die Mandate auch gewinnen. Und da haben wir natürlich ein starkes Alleinstellungsmerkmal aufgebaut, besonders trainiert durch die Buy-Sides, weil im Buy-Side spricht man halt einfach ein Vielfaches an Unternehmen an, als man in der Sales-Side an strategischen Käufern und Finanzkäufern anspricht. Und nochmal just for the record, wir haben gelernt, an beiden Enden des Tisches zu setzen. Das ist halt, das ist also ein krasses Know-how, wo ich selber merke jetzt in den Sales-Side-Mandaten, mein Blick hat sich völlig verändert nochmal. Das war also für mich auch nochmal ein richtiger Erkenntnisschub die letzten 1-2 Jahre. Und wir treffen auch zum Teil auf Käufer, sag mal, die wir schon sehr gut kennen. Und das ist, also hat einen unheimlichen Impact einfach, wie wir vorgehen und wie wir auch diese Übersetzungsarbeit leisten. Weil ich weiß jetzt nicht, und wenn es nur so Begriffe sind wie CDMO für ein PE, ja, also genauso schwierig für den Unternehmer dann auch erstmal LOI und SPA und SHA und Due Diligence und VDR. Da sprechen wir einmal eine andere Sprache und gleichzeitig können wir auch vernünftig übersetzen. Und da merken wir jetzt vielleicht, dass wir so an einem Inflection Point sind, dass wir auch unseren Klienten und den Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, einfach wir spüren, wir sind die richtigen Partner. Das macht richtig Spaß dann an beiden Enden.
Also das ist spürbar und trotzdem ist ja alles jetzt nicht eitel Sonnenschein, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast natürlich recht, man muss das Mandat erstmal gewinnen. Am Schluss macht's für alle aber nur Freude, wenn der Deal auch zustande kommt. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann beobachtet ihr, dass Deals eben oft nicht zustande kommen. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Woran liegt das? Liegt das eher an der Käufer, eher an der Verkäuferseite? Was sind die Dinge, die tatsächlich auch im Prozess schwierig sind, wo das am Ende die beiden Seiten nicht zueinander finden?
Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen, weil jetzt sprechen wir über einen sehr wunden Punkt.
Das Unangenehme kommt immer zum Schluss.
Also ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, aber ich habe einmal eine Transaktion, das hat jetzt nämlich nichts mit Medical Valley zu tun. Also die eine haben es ja noch vor sich, die andere hinter sich. Das Mandat ist, die Transaktion ist 5 Tage vor dem Notartermin abgeschmiert. Das ist vielleicht ein bisschen eine Sondersituation. Ich würde mal lieber über die andere Situation sprechen. Zukauf in den USA für einen Mandanten 10 Tage vor der Unterschrift unter dem Vertrag ist die Transaktion dann abgeschmiert, bis heute. Und ich bin dann habe mich nochmal als Unternehmer-Buddy ins Spiel gebracht und gesagt, lass mich nochmal mit der Gegenseite sprechen. Also ich habe mich dann in der Rolle des Mediators gesehen. Und ich mache ja bei uns das Sourcing, überwache die Execution von der Qualität her, mache das so ein Qualitätsmanagement und am Ende bin ich Transaktionspsychologe. Also dann alle anfangen auszuflippen. Das sind so mal ganz grob da, wo ich arbeite. Und in diesem Fall war ich Mediator und Transaktionspsychologe und ich habe dann beiden Seiten halt erstmal zugehört. Und was man dort dann ganz stark merkt, das werden aber nun mal alle kennen hier, ist ein großes Thema, ist, wenn der Unternehmer dann merkt, ich habe hier dann gleich nicht mehr das Sagen. Und dass er merkt, er muss fragen, wenn er was machen möchte. Das muss nicht unbedingt stimmen, das muss nicht so gravierend sein. Also dieses Gefühl, dass einer nach 30 Jahren, ich muss jetzt nochmal Erlaubnis fragen, wenn ich 5 Millionen Euro investieren muss, weil die Antwort ist, hast du dir auch überlegt, dass du dir die 5 Millionen sonst alleine besorgen musst und einen Partner. Also man muss ja immer ein bisschen spiegeln und ich arbeite da gerne mit Spiegelung. Ich habe gesagt, ich bin direkt, ich bin da auch direkt. Also manchmal schonungslos direkt, aber nicht unhöflich. Und da ist halt, Transaktion ist zerbrochen, der Unternehmer hat das gemerkt, er hat die Kommunikation eingestellt, ist also schweigsamer geworden und dann kam keine Rückmeldung mehr. Schlechte Situation für beide. Also der Amerikaner auf der einen Seite hat nicht mehr kommuniziert, auf der anderen Seite aus Europa war Funkstelle auf einmal. Das sorgt natürlich dann auch in einem großen Unternehmen mit mehreren Strukturen, da gibt es Eigentümer, da gibt es ein Management-Team, da sind Leute involviert. Wie vermittelt man das auch in der Organisation, dass es dann nicht weitergeht? Und das Gute ist aber, das, was ich festgestellt habe, ist, es ist nicht kommuniziert worden. Und das ist etwas, was sich noch am ehesten reparieren lässt. Aber auch auf beiden Seiten muss ein bisschen die Emotionen rausgenommen werden. Und habe halt gesagt, pass mal auf, wir sind ja Unternehmer. Also jetzt nimm mal die Emotionen raus und lass uns mal überlegen. Und ist nach wie vor ein juicy case, der hat sich ja nicht geändert. Und das heißt, das ist ein ganz großes Thema, wo der Punkt kommt und der feststellt, ich bin jetzt hier morgen nicht mehr Chef. Es gibt jemanden, der mich immer überstimmen kann. Das nehmen die vielleicht als negativer und viel mächtiger wahr, als es tatsächlich ist. Und das ist dann so ein Dealbreaker. Genauso wie was wir auch kennen, was wir aber weniger erleben, ist in Bezug auf die Bewertung. Weil Bewertungen sind wir sehr, da würde ich mal sagen, da erlangen wir die Deutungshoheit über den Fair Market Value am Anfang. Und die lassen wir uns auch nicht wegnehmen, diese Kompetenz, die wir haben. Und wenn da die Zahlen am Anfang schon nicht matchen, dann ist das zum Beispiel auch kein Mandat für uns. Also da würde ich sagen, das ist so für mich, wie ich dieses Jahr erlebt, dass das zweimal erlebt habe, tatsächlich so auf den letzten Metern, was ich bisher nur vom Hören sagen könnte.
Okay, das ist dann ja wirklich sehr späte Phase. Wir können uns vielleicht nochmal auch die Phase ganz am Anfang angucken, ja, wo ich von euch mitgenommen habe, dass Opportunitäten einfach auch aus eurer Sicht sehr schnell abgesagt werden, ohne sich wirklich tief damit beschäftigt zu haben.
Ja, also das ist aber letztendlich was, und da möchte ich schon mal dran anknüpfen, was Timo auch gesagt hatte. Sag mal, für uns ist ja eigentlich immer das Wichtigste, wir wären ja als Berater am liebsten immer den gesamten Prozess mit dabei. Weil wir natürlich schon sagen, wir sitzen sehr, sehr nah am Target. Klar, und bei der Sales-Seite sind wir ja auch bis zum Schluss mit dabei, logischerweise. Da haben wir, glaube ich, auch noch mehr Eingriffsmöglichkeiten, um auch gegenzusteuern. Bei Buy-Side sind wir ab einem gewissen Zeitpunkt in einer relativ ohnmächtigen Situation, weil wir, wenn wir jetzt für einen PE arbeiten beispielsweise, klar, dann erfüllt man seinen Service-Part, vermittelt ein Target und dann ist aber der Job getan, und was die dann daraus machen, obliegt dann oft nicht mehr unserer Verantwortung. Und da ist schon vieles auch tatsächlich in der Vergangenheit geplatzt, weil man im Zweifelsfall eben, und da komme ich jetzt auf das, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, Bastian, an was es so scheitern kann, auch in der Anfangsphase, das wirkliche Verständnis gegenüber dem anderen. Man meint vermeintlich, man sitzt an einem Tisch und meint, ja, ich weiß, was du möchtest. Und der andere meint auch, ja, okay, also ich will verkaufen und du willst kaufen. Ja, okay, prima. So. Aber diese wirkliche sich befassen, was ist dem jetzt wichtig, außer Kapital? Was braucht er denn sonst noch? Ist der Verkäufer wiederum in der Lage, aber auch klar zu artikulieren, was er möchte? Diese, und da bin ich wieder bei der Übersetzungsleistung, diese Übersetzungsleistung wird oft nicht in ausreichendem Maße getätigt, was dann im viel zu frühen Stadium schon dazu führt, dass dann nur die Absage kommt mit dem Hinweis, ja, es passt jetzt leider doch nicht in unser Portfolio. Oder auch der Unternehmer sagt, irgendwie kann ich mir jetzt eben nicht vorstellen, also wenn ich schon loslassen muss oder soll, dann möchte ich es nicht mit dem Partner. Das passiert viel zu früh, weil man nicht intensiv genug miteinander spricht.
Ja, also der Unternehmer sieht sich dann manchmal in der Diskussion, wo es halt um Wert geht, um Geld. Der hat aber vielleicht auch noch ein paar Nöte. Und dann, das ist etwas, was wir auch erkennen müssen und dann sagen, also meine Standardfrage ist immer, was ist der Schmerz hier? Ist in 90% der Fälle zum Beispiel Sales, Internationalisierung, ist es nicht so, dass das unendlich ist, was es dort gibt in der Unternehmung, ja? Und der möchte aber, dass wenn er dabei bleiben möchte, also wenn man so gerade über so das Altersintervall 50 bis 60 und der will ja noch ein großes Rad drehen, was sich ja jeder P auch wünscht oder aber auch ein Stratege für einen kürzeren Zeitraum natürlich, dann sehen wir zu, dass wir das natürlich auch zur Sprache bringen, weil der möchte sich da auch abgeholt fühlen. Der möchte ja sehen, dass er einen Partner hat, der mit ihm die gleiche Vision dann auch trägt. Und was wir auch erlebt haben ist, dass ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht von den Finanzinvestoren wünschen, dass sie halt ein Stück tiefer einsteigen und ein bisschen Zeit drauf verbringen. Ich meine, wir arbeiten mit ein paar sehr großen MedTech-Finanzinvestoren in Europa zusammen, also ganz groß. Da kriege ich mal viel Aufmerksamkeit, auch weil die ein großes Team haben, also auch Kapazitäten drauf. Martin hat vorhin Industry Advisor erwähnt, die kommen dann auch mal mit dazu, oder so ein CEO von einem Portfoliounternehmen, der dann auch einen Case einfach mal bewertet, wo man dann merkt, okay, da sind sie auf dem Call, einfach mal haben die mal 4 Leute gebracht, was immer ein gutes Zeichen ist für Momentum. Aber die bringen halt dieses Verständnis mit an den Tisch. Und das würde ich mir manchmal ein bisschen häufiger wünschen, weil ich dann so denke, hey, warum habt ihr das jetzt so abgesagt? Das
ist eigentlich woran merkst du, dass sich nicht genügend damit beschäftigt wurde? Wegen dämlicher Rückfragen oder wegen schlechten
Absagen? Rückfragen, wir sind alle Arten von Rückfragen gewöhnt. Wir sind es auch gewöhnt, dass Unterlagen nicht gelesen werden. Also ich frage mal in die Runde und vielleicht kann mir jemand ja auf der Deal-Sourcing, wenn er mich trifft, eine Antwort geben. Erstellt ihr noch IAMs? Habt ihr den Eindruck, dass IAMs noch gelesen werden? Also gibt es Menschen, die 40 Seiten Dokumente aufnehmen können heute und sagen, ich habe verstanden, was da drin steht? Genau, also es ist halt einfach, wir haben auch mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne zu kämpfen. Und es sind da manchmal Also ich sag mal, wenn wir Unternehmungen haben, wo man sagt, das könnte ein Transaktionsvolumen von 40, 50 Millionen sein. Ich weiß nicht, wie man es in 30 Minuten oder einer Stunde absagen kann. Das ist dann manchmal ein bisschen schnell einfach, wo ich so denke, vielleicht doch ein bisschen fix, ganz einfach. Würde ich manchmal ein bisschen mehr Attention halt wünschen. Aber es ist eine sehr, sehr persönliche Wahrnehmung.
Ja, und es ist momentan halt auch ein Käufermarkt. Das muss man schon auch dazu sagen. Also es ist einfach wahnsinnig viel auf dem Markt. Klar, wir sind da nicht alleine. Ich glaube, wir hatten ja am Anfang auch mal drüber gesprochen, sagen wir mal, was ist der Vorteil jetzt auch von so Evergreens? Natürlich sind es die ganzen vorgetriebenen PEs, die haben natürlich auch den Druck, logischerweise, dass sie schnell in die Transaktion reinkommen. Das beißt sich dann eben ganz oft mit unserem beschriebenen Sachverhalten.
Auf der Evergreen-Seite gibt es ein paar Finanzinvestoren, die solche Fonds haben. Aber vor allen Dingen haben wir natürlich Family Offices, die grundsätzlich in der Lage sind, Unternehmen so lange zu halten, wie sie das möchten. Aus eurer Sicht, wenn ich euch richtig verstehe, eine attraktive Käufergruppe, die aber noch nicht so wahnsinnig häufig zuschlägt, oder?
Also zumindest bei uns sollten sie mal sich definitiv intensiver mit beschäftigen, weil aus letztendlich, was ist der Vorteil für letztendlich Family Offices? Haben wir oft nicht diese strikten KPIs, die jetzt PEs verfolgen. Das heißt, man hat eine höhere Geländegängigkeit auch dessen, okay, wie hoch muss die Marge sein? Man hat kürzere Entscheidungswege, bis es auch tatsächlich dann zur Entscheidung kommt, möchte man mit dem Unternehmen weitermachen, ja oder nein, hat sowohl Vorteile für den Käufer als vor allem auch für den Verkäufer, der auf eine Antwort wartet. Also sprich, eine gewisse Passfähigkeit, um in Gespräche zu kommen, die wäre definitiv deutlich schneller gegeben. Aus Unternehmerperspektive kann man wiederum sagen, der erwartet ja jemanden, wenn er sich mit so einem Thema des Verkaufs dann auch befasst, ist es ihm jemand, der auf adäquate Augenhöhe mit ihm kommuniziert, jetzt eben nicht im Zweifelsfall über Dinge, die er nicht unmittelbar versteht, wo entsprechend keine übermäßigen Übersetzungsleistungen unsererseits notwendig sind, kommt man schnell in eine Hands-on-Diskussion, dass man auch versteht, was der andere möchte. Ich glaube, gerade Family Offices mit einem entsprechenden Unternehmensbezug und aus Unternehmerfamilien, die wissen ja letztendlich, wie sie in Unternehmen funktionieren oder wie Unternehmen funktionieren. Und da glaube ich schon, dass man viel schneller eine wirklich auch gute kommunikative Schnittmenge erzeugen kann.
Also aus meiner Wahrnehmung, wird der Unternehmer mit dem Family Office, die werden viel schneller warm. Es ist eher auf Seiten des Families, ist sehr ein größeres Verständnis da. Natürlich, wenn das Family Office aus dem MedTech-Bereich kommt, jetzt nicht aus dem Consumer oder aus dem Retail-Bereich zum Beispiel, da merke ich einfach, da ist halt mehr, wie man es nennen mag, mehr Sympathie, mehr Verständnis da. Also die Unternehmer fühlen sich aus meiner Wahrnehmung ein bisschen stärker abgeholt. Und gut, ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt nicht im All-Seeing Eye. Ich meine, man hat über Family Office schon, ich kann mich an Gespräche vor 20, 25 Jahren erinnern, wo man gesagt hat, die Family Office werden jetzt hier vielleicht eine Lücke schließen oder auch auf den Markt auftreten. Ich denke, sie sind mittlerweile auf jeden Fall voll angekommen. Ich mag den Austausch mit denen, arbeite gerade ein bisschen stärker auch Richtung Family Office in der Schweiz aus, was für uns der wichtigste Auslandsmarkt ist, neben Österreich auch. Wir sind ja stark in der Dachregion, ab und zu mal Holland und Baltikum. Und also da sitzen wir auf jeden Fall auch drauf. Ich würde mal sagen, auf der Downside ist so ein bisschen natürlich, man ist dann Charakteren gegenüber, das drückt, sieht man auch manchmal so ein bisschen in den Deal Terms, also in den Terms and Conditions. Ich mag nicht das Wort Marktüblichkeit. Ich meine, es gilt nur, was bei zwei Seiten miteinander ausmachen. Aber es kommen ja manchmal so Terms, wo man so denkt, oh, wer hat sich das ausgedacht?
Was ist das zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel dann sehr, sehr lange Earnout-Strukturen zum Beispiel, die sehr starr sind. Und da muss man ein bisschen drauf hinwirken. Und genau, das ist so vielleicht was ich beobachtet habe. Aber es fair zu sagen, Martin, Family Office sind jetzt momentan für MedTech, also ich grenze es mal für MedTech ein, nicht so relevant. In den anderen Sektoren, die wir bespielen, haben wir schon eher mal Kontakt auf der, dass wir Family Office als Käufer sehen oder dass wir beraten, in welche Felder sie zukaufen sollen.
Genau. Mhm. Und ist auch wirklich ein Thema, was Timo und mich jetzt schon lange umtreibt. Also wie bekommt man tatsächlich dieses Small Cap Segment besser auch tatsächlich angeboten? Weil, wie gesagt, wir gehen da fest davon aus, es ist eine Nachfrage da. Es ist jetzt nicht so, dass wir in der Vergangenheit nicht auch schon mit verschiedenen Family Offices gesprochen hätten. Es gibt viele, die auch bewusst sich jetzt stärker auf das Thema Medizintechnik fokussieren wollen. Aber ich lade alle, die zuhören hier und sich aus Family Offices irgendwie kommen und sich mit Medizintechnik beschäftigen oder beschäftigen wollen, dazu ein, sich tatsächlich diesem Markt zu widmen. Es gibt viele, viele spannende Nischenplayer, um die herum man wirklich auch wiederum eigene kleine Buy-and-Build-Strategien aufbauen könnte. Ja? Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten.
Ja. Also ich sehe halt, ich habe das letztes Mal auch gesagt, warum ich für den Sektor begeistert bin und im größeren Kontext natürlich der Healthcare-Market und ich sage mal, Matic ist so ein Sub-Fraction davon. Das ist einfach, ich wiederhole das jetzt nochmal, ich sehe einfach, dass bis 2034, 35, wenn die Babyboomer alle in Rente gehen, die geben dann noch 20 Jahre Geld aus für ihre Gesundheit. Das bedeutet einmal, die Pflegekasse wird pleite gehen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das so, dass die Ausgaben für MedTech, für Pflege, für Technologie einfach massiv nach oben gehen. Dass insbesondere auch Länder mit einer schlechten Krankenversicherung wie die USA, die Leute geben halt die letzten Euro für die Gesundheit aus, um den Schmerz nicht mehr zu haben. Und da sehe ich einfach, dass das ein Wachstumsmarkt ist und gleichzeitig aber auch über die MDR, über so Zulassungen, die dienen nur mit einem hohen Burggraben für die schon drin sind. Und das macht mich einfach optimistisch. Und wir haben entschlossen, dass wir die Welle mitreiten. Wir werden selbst in Rente gehen.
Okay, also ich nehme mal mit. Nachfrage und Angebot sind grundsätzlich da, ist aber nicht so leicht zusammenzubringen. Kann euch vielleicht als letzten Punkt KI dabei helfen, eure Arbeit erfolgreicher zu machen?
Ja, also KI, also wir setzen KI ein. Also wir kaufen KI. Wir leisten uns auch einen KI-Spezialisten aus Südkorea. Und wir gründen wahrscheinlich auch im Bereich KI, so mehr so ein Side-Hustle. Und ich muss sagen, insbesondere in Buy-Side-Mandaten haben wir ausgiebig getestet. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur einfach KI eingekauft und gesagt, das ist jetzt die Lösung, sondern wir haben KI gegen KI laufen lassen und auch gegen den eigenen Research. Also ich habe ja ein Research-Team in Indien sitzen, weil ich vor 10 Jahren ziemlich früh viele Dinge outgesourced habe, über 60 Leute in der Nähe von Kalkutta. Und ich muss schon sagen, dass die KI, die wir nutzen, schon zu überragenden Resultaten geführt hat. Wir haben das mal verglichen mit Märkten, die wir gut kennen, also Dachregion, Frankreich, die Nordics. Und dort ist es uns auch noch gelungen, weitere Targets zu finden. Und in Märkten, die wir nicht so gut kennen, wie Osteuropa, Südostasien, ich meine, wir sind mit dem Mandat bis nach Malaysia, bis nach Indonesien, das ist natürlich der Impact massiv. Also eine erhebliche Arbeitsverleichterung. Und die Aufwände sind einfach erheblich kollabiert bei nicht schlechterer Qualität. Ich meine, wir haben Sales-Sites, typischerweise 3 Workstreams am Anfang, so Käuferuniversum, Finanzprojektionen, die farbigen Dokumente, also Käufer-Search, also Auffüllen unseres Käuferuniversums, wo wir eh schon ja Zugang etabliert haben, das ist rein KI, das ist heute ein minimaler Aufwand. Dokumenten erstellen, da sind wir so bei 3/4 vielleicht, was gleichbedeutend ist eigentlich mit 10%, weil man muss sich jede Seite angucken. Und Financial Modeling lassen wir noch sehr stark vom Finance-Team machen, aber es ist halt so, dass wir ich habe jetzt auch erst wieder gestern Feedback bekommen. Da meinte der Klient, ach, sie setzen ja auch Cloud ein, nutzen wir auch. Und natürlich habe ich gesagt, ja, also Cloud Desktop, das ist bei uns ein fester Bestandteil in einigen Prozessen, nicht in allen. Wir achten auch natürlich auf Datensicherheit und so weiter. Da gibt es auch IT-Vereinbarungen innerhalb unserer Unternehmung. Und ich muss sagen, also für unsere Klienten hat das halt einen großen Vorteil, weil wir es aber auch bedienen können. Also wir haben jetzt 2 Jahre Erfahrung mit KI. Es hat sehr stark damit zu tun, wie man es bedient. Und die gute Sache ist aber, KI kann es bis zu einem bestimmten Punkt bringen. Es kann die Effizienz erhöhen, es kann Fehler vermeiden. Das Gute ist aber, bei einem gewissen Punkt muss man soziale Intelligenz haben. Das ist einmal in der Anbahnung und einmal zum Closing hin. Und deswegen kann ich auch nur jedem raten, auch jedem Junior, baut soziale Kompetenz auf, lernt zu sourcen, lernt zu verhandeln, lernt Menschen zu lesen, weil das ist das, was die KI halt gerade nicht kann, sondern Soft-Sachen. Aber eine KI weiß zum Beispiel auch nicht, wie funktioniert das Investmentkomitee bei dem Investor? Wer sitzt da mit drin? Es kann nicht feststellen, was in Verhandlungen unausgesprochen wird. Also es ist halt kein richtiger Profiler. Es kann auch nicht sagen, wann Druck hilft und wann man eher wissen sanfter sein muss. Das sind halt alles Dinge. Ich weiß nicht, ob die KI das irgendwann mal begreifen wird, aber in neuralgischen Punkten braucht es immer noch einen Mensch. Und so repetitive Aufgaben, standardisierte Aufgaben, da ist es gut. Aber ich muss sagen, ich bin auch kein KI-Spezialist und ich bin auch nicht der Innovator bei mir in der Firma. Also wenn es nach mir ging, würden wir noch mit Excel arbeiten. Aber von daher.
Naja, aus M&A-Beratersicht muss man ja auch klipp und klar sagen, prüfen wir doch mal, dass für die von dir beschriebenen KI-Punkte, ja, ist es natürlich absolut sinnvoll, das einzusetzen. Macht ja auch mittlerweile gefühlt jeder. Mhm. Aber tatsächlich dieses mit dem Unternehmer ins Gespräch kommen, was ja der eigentlich wichtigste oder mit der wichtigste Punkt am Anfang dieses Prozesses ist, das ist etwas, wo ich glaube, ich hoffe, dass wir so schnell nicht so weit sind, dass das KI auch übernehmen wird. Nicht mal ein Problem. Und das ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung auch tatsächlich das, wo man sich eben vom Wettbewerb entsprechend schnell unterscheiden kann. Ich hatte es ja heute schon mal vorher kurz angesprochen. Wie viel Response bekommt man denn von denen, die man anspricht? Die ganzen Unternehmer werden zu gemüllt auf gut Deutsch mit entsprechenden Anfragen. Warum sticht unsere Anfrage heraus? Wie wird man wahrgenommen? Mit welcher Ansprache wird man wahrgenommen? Das sind Dinge, die sind für uns auch jeden Tag neu und spannend, aber da müssen wir uns auch jeden Tag, sag ich mal, neu überlegen, wie wir es tun. Und ich hoffe aber auch tatsächlich, das ist noch lange etwas, was wir als Mensch auch selber noch machen können und machen müssen. Das ist der Zugang zum Unternehmer, die soziale Intelligenz, von der Timo gesprochen hat. Das ist etwas, was, denke ich, das dickste Pfund in diesem ganzen Prozess
ja
ist.
Ja, ich meine, wir erfinden uns auch regelmäßig neu. Also es ist anscheinend ja nicht nur KI zu nutzen, das mit dem Denken aufhören, sondern wir machen ja immer so ein Rehearsal und sagen, was lief gut und was kann noch besser laufen, umsetzen, beobachten und dann gucken wir nochmal. Und was wichtig ist, nochmal zu betonen, was ist denn unser Alleinstellungsmerkmal? Also es ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir von der KI eine Target, 100 Seiten Targetlisten erstellen und dann sagen, das ist das Asset, was wir an den Tisch bringen. Ich meine, das konnte man schon vor 20 Jahren machen. Also dafür brauchte man keine KI, sondern da, wo wir gut sind, also da, wie wir konvertieren, das sind an zwei elementaren Punkten. Einmal ganz am Anfang, nämlich ein Mandat zu gewinnen, also aus bestimmten Gründen, die wir aber auch kennen. Und da wir sie kennen, können wir sie aktiv einsetzen. Gewinnen wir Mandate und sprechen wir vorab mit Unternehmern, mit denen andere nicht sprechen. Interessante Lessons learned dabei ist auch, wir sehen, wie andere ansprechen. Also wir haben einen unheimlichen Erfahrungsschatz aufgebaut, weil die Unternehmer zeigen uns, sie schreiben auch mal eine E-Mail, wie viel Kopfschmerzen ihnen das zum Teil auch bereitet. Und der zweite Punkt, wo wir gut konvertieren, ist am Ende, dass wir ein LOI bekommen und dann ein SPA unterzeichnet. Signing und Closing. Das sind die beiden wichtigen Punkte, die KI nicht machen kann, wo die KI unterstützt. Aber wo wir letztendlich merken, da ist auch die Erwartungshaltung, dass ein Mensch sich meldet, dass ein Mensch die Sachen macht. Eine KI kann die Dinge auch machen. Also ich gehe da ja offen mit um, auch gegenüber Klienten. Ich habe zum Teil auch die Erwartungshaltung und sagen, hey, habt ihr auch eine KI? Also ist das ein Vorteil bei euch? Dann sagen wir ja. Aber wir hören halt nicht auf zu denken. Und wir haben halt ein bestimmtes Entree und das ist der neuralgische Punkt, den Unternehmer da zu sitzen und dieses Authentische, direkt zu sein und es freundlich und verbindlich. Das holt die einfach ab. Und wir sprechen eine Sprache, die man versteht.
Kann natürlich sein, dass es in 10 oder 15 Jahren, wenn wir die Diskussion nochmal führen würden, gerade beim KI-Thema, hätten wir eine ganz andere Unternehmerschaft, die auch schon viel stärker mit dem KI-Thema letztendlich sozialisiert wurde. Vielleicht ist es in 10, 15 Jahren komplett normal, dass dieser komplette Prozess automatisiert ist.
Das ist nicht vollkommen ausgeschlossen, aber ich sag mal, zumindest den gelungenen Deal feiern, das kann man am Ende nicht mit der KI, sondern dafür brauchst du euch dann vielleicht doch noch. Wir haben ziemlich viel gesprochen, das war ziemlich interessant und ich glaube, es haben ziemlich viele Leute ziemlich viel dabei mitgenommen und lassen euch das vielleicht auch wissen. Ein sehr spannendes Segment, glaube ich, das kann man sagen, MedTech, in der Größenordnung Unternehmen, über die wir gesprochen haben, im Small-Cap-Segment kein ganz einfaches Thema, aber ihr habt ja schon einige Sachen durch die Tür gebracht und auch klare Ideen, wer da als Investoren in Frage kommen kann. Das war wirklich erhellend dafür. Gilt euch mein ganz herzlicher Dank und auch sicherlich der Dank der Zuhörer, denen ich wiederum für ihre Aufmerksamkeit auch sehr herzlich danke. Ich glaube, wir sehen uns alle spätestens auf der Dealsourcing. Timo, du bist vermutlich auch da.
Absolut, ich bin ein größter Fan.
Das ist sehr schön, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ja. Alle anderen, auf die freue ich mich natürlich genauso.
Bis bald.
Danke für die Einladung, Bastian.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com